Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Novemberpogrom 1938. Nationalsozialisten setzen Synagogen im ganzen Deutschen Reich in Brand. Nachbarn plündern jüdische Geschäfte, nachdem SA-Männer die Scheiben eingeworfen haben. Etwa 30.000 jüdische Männer werden in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt. Mindestens 600 von ihnen werden dort ermordet. Zwei Wochen nach dem Pogrom setzt sich die Berliner Geschichts- und Religionslehrerin Elisabeth Schmitz an ihre Schreibmaschine und verfasst einen Brief.
Als wir zum 1. April 1933 schwiegen, als wir schwiegen zu der satanischen Hetze der Presse, zur Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, zur Zerstörung der Existenzen und der Ehen durch sogenannte Gesetze, zu den Methoden von Buchenwald. Da und tausendmal sonst sind wir schuldig geworden.
Es folgen prophetische Worte.
Es gehen Gerüchte um, dass ein Zeichen an der Kleidung beabsichtigt sei. Unmöglich ist nichts in diesem Lande, das wissen wir. Wir haben die Vernichtung des Eigentums erlebt. Zu diesem Zweck hat man im Sommer die Geschäfte bezeichnet. Geht man dazu über, Menschen zu bezeichnen? So liegt ein Schluss nahe, den ich nicht weiter präzisieren möchte. Und niemand wird behaupten wollen, dass diese Befehle nicht ebenso prompt, ebenso gewissenlos und stur, ebenso böse und sadistisch ausgeführt würden wie die jetzigen.
Hellsichtige Ahnungen einer Frau, deren Namen heute nur wenigen bekannt sein dürfte. Elisabeth Schmitz ist Mitglied der Bekennenden Kirche, eine Bewegung von evangelischen Christen, die sich im Nationalsozialismus der Gleichschaltung der Kirchen widersetzten. Erst in den letzten Jahren haben Historiker begonnen, die Rolle von Frauen in der Bekennenden Kirche zu erforschen.
Der Mut der Frauen und die Predigt der Männer. Zur Geschichte der Bekennenden Kirche. Eine Sendung von Carsten Krampitz.
Der Schweizer Theologe Karl Barth, die Pfarrer Martin Niemöller und Helmut Gollwitzer, der von den Nazis ermordete Dietrich Bonhoeffer. Sie sind die bekannten Helden des Kirchenkampfes in der Nazizeit. Tatsächlich aber war die Bekennende Kirche eine von Männern, vornehmlich Pfarrern, geleitete Frauenkirche, sagt der Berliner Historiker Manfred Geilus. Drei Viertel ihrer Mitglieder in Berlin seien Frauen gewesen. Mutige Frauen wie Elisabeth Schmitz, Helene Jacobs und Elisabeth Schiemann waren es, die im Gottesdienst in Dahlem die politisch brisanten Fürbittenlisten verlasen, für die Kollekte sorgten, Bibelkreise aufbauten und vor allem Lebensmittelkarten sammelten für im Untergrund lebende Juden und nicht-arische Christen.
Wenn man sich anschaut, die Bekennende Kirche ist ja eine Bewegung gewesen, eine Oppositionsbewegung in der Kirche, die aus vielen Tausenden von Mitgliedern bestand. Die Leitung, die Führung hatten immer Pfarrer, Theologen, aber die Gefolgschaft oder die Mannschaften waren in Wirklichkeit Frauschaften.
Die Bekennende Kirche stellte sich primär gegen die völkische Glaubensbewegung der sogenannten deutschen Christen. Martin Niemöller prägte später das Wort vom Kampf in der Kirche um die Kirche. Die sogenannten deutschen Christen wollten die Kirche von allem angeblich Undeutschen befreien. Das Alte Testament sollte bereinigt werden von der, wie es hieß, jüdischen Lohnmoral und all den Viehhändler- und Zuhältergeschichten. Das Neue Testament von der, Zitat, Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus. Derweil, am Neujahrstag 1934, schrieb die Berliner Studienrätin Elisabeth Schmitz an den Bonner Theologieprofessor Karl Barth.
Was die Kirche am nötigsten braucht, ist weder ein neues Bekenntnis, noch die Verfassung, noch theologische Auseinandersetzungen über Volk und Rasse, sondern die ganz einfache, schlichte, selbstverständliche christliche Liebe. Auf keinem Gebiet hat die Kirche und die deutsche Christenheit so versagt wie auf diesem.
Dieses Versagen wollte die Kirche nach dem Krieg nicht wahrhaben und interpretierte den Kirchenkampf später um. in einen Kampf des Christentums gegen die nationalsozialistische Ideologie. Aber die bekennende Kirche war eine legale Organisation. Den faschistischen Staat sah man als legitime Regierung an. Ende Mai 1934 auf der Synode in Barmen, in der später so berühmt gewordenen Barmer Theologischen Erklärung, hieß es:
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
Aber es fehlte ein Wort für die Verfolgten. Im Breslauer Wochenblatt Evangelischer Ruf las man in jenen Tagen eine Vision.
Nicht-Arier werden gebeten, die Kirche zu verlassen. Niemand rührt sich. Nicht-Arier werden gebeten, die Kirche zu verlassen. Da steigt Christus vom Kreuz des Altars herab und verlässt die Kirche.
Dieser völkischen Umgestaltung der Kirche stellte sich der Berliner Pastor Martin Niemöller entgegen. Er rief den Pfarrernotbund ins Leben. Der Pfarrernotbund kämpfte für die 100 bis 115 Pfarrer, denen man eine jüdische Herkunft nachweisen konnte. Doch für christliche Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft, die auch von den Arier- und Rassegesetzen der Nazis betroffen waren, interessierte sich in den Kirchen lange Zeit kaum jemand. Auch sie wurden in die Gaskammern und in die Emigration getrieben.
Ich meine, als Kirche verstehen wir uns als eine Glaubensgemeinschaft, die sich auf theologische Grundlagen geeinigt hat. Und dann werden sie quasi so aufgegeben, unter dem Druck, aber auch unter der Willigkeit, dem NS da nachzugeben.
Sagt Silke Radosch-Hinder. Die Superintendentin des Kirchenkreises Berlin-Mitte engagiert sich seit Jahren in der Erinnerungsarbeit ihrer Kirche.
Also die Unterlagen sind ja auch rausgegeben worden. Die Taufbücher sind beispielsweise übergeben worden an die NS-Verwaltungen. Also bei vielen hätte man es ja gar nicht gewusst, dass es nicht jüdische Vorfahren gibt.
Die Kirchen leisteten also Amtshilfe für die Verfolgung von Christen jüdischer Herkunft. Mit wenigen Ausnahmen, wie Dietrich Bonhoeffer und Helmut Gollwitzer, setzten sich die großen Theologen an der Spitze der bekennenden Kirche kaum gegen die Verfolgung jüdischer Menschen ein. Anders die Frauen an der Basis, wie Studienrätin Elisabeth Schmitz.
Elisabeth Schmitz hatte sich seit 1933 sofort engagiert in Sachen Judenverfolgung. Sie war bekannt mit mehreren Personen aus dem jüdischen Milieu. Eine ihrer Freundinnen war jüdischer Herkunft. Sie war also dann getauft und war, wie man das sagte, evangelische Nicht-Arierin, Christin jüdischer Herkunft, Martha Kassel. Von daher hatte sie von Anfang an eine große Nähe zu dem Schicksal der Verfolgten. Und dann hat sie immer wieder die Kirche aufgefordert, ihr müsst dazu öffentlich sprechen, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst euch solidarisch erklären.
1935 verfasst sie eine Denkschrift zur Lage der deutschen Nicht-Arier. Darin rechnet sie mit dem NS-Staat ab, aber auch mit dem Schweigen ihrer Kirche. Sie schreibt:
Will sie sich nicht erbarmen über ihre Glieder und ihren Wächterruf erschallen lassen, um Augen zu öffnen und Gewissen wachzurütteln? Der Feind, die Vergötzung von Blut und Rasse, steht drohend unmittelbar vor der Mauer.
Sie schrieb also die Denkschrift und stellt dort dar Einzelheiten über die Judenverfolgung, über die unsäglichen Publikationen und Verlautbarungen der Nazis und dann auch Erlebnisse in den Schulen, Umgang mit den Kindern, die aus jüdischen Familien stammen und so weiter.
Elisabeth Schmitz quälte bereits 1935 eine dunkle Ahnung.
Aus Schweden ist zu Anfang einmal das vernichtende Wort berichtet worden. Die Deutschen haben einen neuen Gott. Das ist die Rasse. Und diesem Gott bringen sie Menschenopfer.
Und sie hat das dann auch auf Matrizen getippt und ungefähr 200 Exemplare zu Hause hergestellt. Anonym, das ist ganz wichtig. Sie hat natürlich ihren Namen nicht rübergeschrieben, denn sie war Studienrätin, Beamtin in der Schule. Sie wäre am nächsten Tag sofort gefeuert worden.
Das Memorandum umfasst etwa 20 Seiten. Die Kopien verteilte Elisabeth Schmitz an Gremien und Einzelpersonen der bekennenden Kirche in ganz Deutschland.
Auch Karl Barth hat eine Denkschrift erhalten. Es gab aber niemand, der das aufgegriffen hätte und als Statement der Bekennenden Kirche publiziert hätte.
Mehr Erfolg hat Elisabeth Schmitz bei Helmut Gollwitzer, Pfarrer der Bekenntnisgemeinde in Berlin-Dahlem. Sie stehen in regem Austausch. Derweil hatte sich die Bekennende Kirche längst gespalten und auch die ehedem so geschlossene Gemeinde in Berlin-Dahlem zerfiel nach 1937.
Die Gollwitzer Gemeinde, die Sondergemeinde, wurde immer kleiner und am Rand. Und die waren sehr radikal in der Hilfe für Verfolgte. Die haben viel gemacht.
In Deutschland hat es damals 18.000 evangelische Pfarrer gegeben, sagt Manfred Geilus. Helmut Gollwitzer ist einer von nur 4 Pastoren, die nach dem Novemberpogrom überhaupt Stellung beziehen. Gut möglich, dass Elisabeth Schmitz ihm die wichtigen Impulse gab für seine Predigt, die zur Buße aufrief.
Gollwitzer hielt ja die berühmte Predigt am 16. November 1938 zum Thema Judenverfolgung, Kristallnacht. Und Elisabeth Schmitz war mit Martha Kassel, ihrer Freundin, anwesend bei dieser Predigt im Gemeindehaus Dahlem. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen und sie war sehr beeindruckt von der Predigt.
Schmitz antwortet Gollwitzer auf die Predigt mit einem Brief. Eben jenem Brief, in dem sie die Einführung des Judensterns und die massenhafte Ermordung von Juden voraussagte. Handschriftlich fügt sie hinzu:
Ich habe eben gehört, dass in Königsberg die 200 Kinder eines jüdischen Kinderheimes in Nachthemden auf die Straße getrieben wurden. Und dass in Breslau und Königsberg die Juden zum Beispiel ihre Toten nicht begraben konnten, weil alle Männer verhaftet waren. In München und in Regensburg hat man sie mit Kot beschmiert, zum Teil blutig geschlagen, durch die Stadt geführt. Auf dem Lande sind viele Geschäfte abgebrannt worden. Dabei ist es vorgekommen, dass man die Menschen am Verlassen gehindert und mitverbrannt hat.
Neben Elisabeth Schmitz gab es in der Bekennenden Kirche noch andere Frauen, die ihre Kirche herausforderten, denen die Verfolgung jüdischer Menschen nicht egal war. Eine von ihnen war Elisabeth Schiemann.
Sie hatte so ein Wochenendhaus, eine Laube, würde der Berliner sagen, außerhalb von Berlin. Und da hat sie Menschen versteckt und sie durch die ganze Nazi-Zeit hindurchgebracht. Also ganz mutige Frau, die sich mit ihrer ganzen Existenz, mit ihrem ganzen Wissen und ihrer Klugheit und Kreativität eingesetzt hat und darin viel konsequenter war als die Pfarrer.
Marion Gadei ist in Berlin Pfarrerin und Erinnerungsbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Über Elisabeth Schiemann sagt sie:
Elisabeth Schiemann war eine gute, berühmte Biologin in Dahlem im Botanischen Museum, forschte sie. Und sie forschte über Gene, also bei Pflanzen.
Mit diesem Wissen setzte sie sich gegen die Rassenlehre der Nationalsozialisten ein, auch in der Kirche.
Und die ist zum Beispiel zur Leitung der Bekennenden Kirche gegangen und hat gesagt, ich kann euch Vorträge halten, warum die Rassenlehre für Menschen Quatsch ist. Als Wissenschaftler kann man das ganz klar widerlegen. Und das hat die auch gemacht. Die ist dann in die Gemeinden gegangen und hat darüber Vorträge gehalten. Und sie hat noch viel mehr gemacht. Sie hat dann auch eine Petition geschrieben über die Diskriminierung, hat das im Ministerium eingereicht. Das ist, glaube ich, nie irgendwo angekommen, zum Glück. Aber sie hat dann doch ihre Arbeitsstelle verloren.
Im Oktober 1941 ist über die Vernichtungspläne der Nazis noch nichts bekannt. In der Gollwitzer Gemeinde aber weiß man, dass jüdische Frauen, Männer und Kinder systematisch deportiert werden. Dahlemer Frauen organisieren eine Paketaktion und verschicken warme Kleidung und Decken in die ihnen bekannten Ghettos und Lager. Eine von ihnen ist Helene Jacobs. Sie versteckte den Juden Zioma Schönhaus in ihrer Wohnung. Später wird er in seinen Memoiren von ihr erzählen.
Ihr Äußeres entsprach einer Tarnkappe. Sie wirkte auf den ersten Blick wie die Unschuld vom Lande. Aber sie wusste sich dieser Tarnkappe hervorragend zu bedienen.
Als die Nationalsozialisten die ersten Juden aus Berlin in die Vernichtungslager deportierten, seien von einigen Postkarten gekommen, in denen sie um Lebensmittel baten. Helene Jacobs schickte ihnen Pakete mit Lebensmitteln. Daraufhin wurde sie von der Gestapo vorgeladen. Der Beamte habe sie staunend angesehen und gefragt, ob sie denn von allen guten Geistern verlassen sei.
Da schicken Sie den Juden Lebensmittelpakete in den Osten? Und noch dazu mit Ihrem vollen Absender? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Helene erwiderte, Moment mal, denken Sie doch mal mit. Sie sind ein deutscher Mann und ich bin eine deutsche Frau. Und da sind Menschen, die hungern. Und ich schicke den Hungernden etwas zu essen. Finden Sie das vom menschlichen Standpunkt aus verwerflich? Der Beamte wurde nachdenklich. Na, vom menschlichen Standpunkt aus kann ich das ja verstehen. Aber nicht vom nationalsozialistischen. Augenblick mal, fragte Helene. Dann machen Sie also einen Unterschied zwischen dem menschlichen Standpunkt und dem nationalsozialistischen Standpunkt? Darauf brüllte er, machen Sie, dass Sie rauskommen!
Hildegard Schäder, eine promovierte Slawistin und Vertraute Helmut Gollwitzers, hatte schon kurz vor dem Novemberpogrom 1938 angeregt, einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft einzurichten. Die Ausgrenzung aus der Gesellschaft hatte viele in große Verzweiflung gestürzt. Helene Jacobs wird schon bald mit Gleichgesinnten diesen Dienst auf ganz Berlin ausdehnen. Dabei greifen sie auf Adresslisten zurück vom Büro Pfarrer Grüber, das mehr als 1000 Christen jüdischer Herkunft zur Ausreise verhilft. Und auch nachdem die Gestapo Anfang 1941 das Büro Grüber schließt, wird der Besuchsdienst fortgesetzt. Auch Elisabeth Schmitz beteiligt sich an den Besuchsdiensten. Und nicht nur das. Einer jungen Frau gab sie heimlich Taufunterricht. Nach dem Krieg erinnerte sie sich an die Mutter und ihren Säugling. Das Seitengebäude des Hauses war bei einem schweren Angriff ausgebrannt. Ruinen starrten herein.
Aber innen wohnte der Friede. Ich stand mit der jungen Mutter vor dem Körbchen des schlafenden Kindes. Seine Atemzüge waren das Einzige, was man hörte. So still war es. Sie glaubte so zuversichtlich, dass Gott das Kind nicht habe geboren werden lassen, um es gleich wieder zu sich zu nehmen. Mir aber zerriss es das Herz, wenn ich daran dachte, welchem furchtbaren Schicksal das Kind entgegenschlief. Und ich hatte keine Hoffnung. Als ich das nächste Mal kam, war die Wohnung leer. Sie waren nach Theresienstadt transportiert worden.
Für wenige Jahre war im Raum der bekennenden Kirche eine gänzlich neue Form kirchlichen Existierens entstanden. Ohne Bischöfe und Kirchenämter hatte eine mehr oder weniger große Gemeinschaft von Christen, zumeist Christinnen, den Einflüssen einer menschenverachtenden Ideologie widerstanden. Doch der Einsatz der mutigen Frauen für Verfolgte geriet nach dem Ende des Nationalsozialismus in Vergessenheit.
Nach dem Krieg in den 50er Jahren geschah die Geschichtsschreibung der bekennenden Kirche durch die Männer, die selber daran mitgewirkt hatten. Also Wilhelm Niemöller, der Bruder von Martin Niemöller und andere, haben die Geschichte der bekennenden Kirche erzählt in ihren Büchern. Und die Frauen wurden dabei vollkommen vergessen. Das wurde überhaupt nicht gewürdigt oder anerkannt.
Als Elisabeth Schmitz im Jahr 1977 verstarb, kamen 7 Menschen zur Trauerfeier.
Fast niemand wusste von ihr und von ihrer Tätigkeit. Hier in Berlin war sie total vergessen. Erst 1999 hat eine ehemalige Schülerin das aufgedeckt. Seither weiß man über ihren verdeckten Widerstand.
Ebenso wie Helene Jacobs und Elisabeth Schiemann wird auch Elisabeth Schmitz heute in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als Gerechte unter den Völkern geehrt. In Schmitz' Geburtsort Hanau ist eine Schule nach ihr benannt. Eine Wertschätzung, wie es sie in Berlin bis heute nicht gibt.
Sie hörten »Der Mut der Frauen und die Predigt der Männer« zur Geschichte der bekennenden Kirche. Eine Sendung von Carsten Krampitz. Es sprachen Sigrid Burkholder, Hildegard Meyer, Axel Gottschick und Gerd Daasen. Ton und Technik Christoph Schumacher. Regie Anna Suhr. Redaktion Luisa Meyer. Deutschlandfunk 2024.